Es ist Dienstag, der 28. Januar. Mein Name ist Max Ropers, das ist der Fever Pitch Podcast und wir sprechen heute über Werder Bremen. Dafür zu Gast Thomas Hürner.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Ja, Thomas, schön, dass du dabei bist. Für alle, die dich nicht kennen, du schreibst für die Süddeutsche Zeitung über den norddeutschen Fußball. Deswegen kümmerst du dich auch um Werder Bremen. Und wir wollen heute über Werder Bremen sprechen, denn wir gucken mal auf die Tabelle nach dem 19. Spieltag und sehen Werder Bremen auf Platz 9, 27 Punkte. Das sah alles relativ gut aus bis zur Winterpause. Jetzt kommt aber schon so ein kleiner Knick rein. Die ersten 4 Spiele nicht gewonnen, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen, dabei 11 Gegentore. Wie ist gerade so die Stimmung an der Weser?
Ja, so entsprechend, wie du es gerade eigentlich geschildert hast. Davon kann man es ganz gut ableiten. Ich war jetzt auch in Dortmund, wo sie ja eben dann nach 2-0 Rückstand noch ein 2-2 geholt haben und trotzdem sehr, sehr unzufrieden waren. Also richtigerweise auch mit der ersten Halbzeit völlig unzufrieden waren. Ich finde, und darüber können wir ja später vielleicht nochmal ein bisschen genauer sprechen, das spricht aber sehr für Werder eben auch, dieser selbstkritische Umgang mit den eigenen Leistungen, auch mit Spielen, in denen es vielleicht auch 20 Minuten nicht gut läuft. Da ist eine sehr hohe Bereitschaft zu Selbstkritik und ich halte das für sehr zielführend.
Selbstkritik kann man natürlich immer gern in Mikrofonen äußern, das kommt gut an. Aber natürlich muss man sich auch fragen, warum überhaupt bei so einem angenockten Gegner wie Borussia Dortmund es gerade ist, du die ja große Chance bekommst durch diesen Platzverweis, was du dir auch toll herausspielst. Das ist ja ein Muster bei Werder Bremen, dass sie immer wieder in diese Situation kommen, wo der Gegner vielleicht nur noch die Notbremse zur Option hat. Mhm. Dann aber bei Überzahl nicht die Ideen kommen. Und du wieder so ein bisschen, was ja auch schon in den Spielen zuvor bei Augsburg und Heidenheim ja vielleicht manchmal das Problem war, dass du dann das offensiv vielleicht so ein bisschen die Ideen ausgehen. Siehst du da das größte Problem aktuell in der Mannschaft?
Nicht unbedingt, nee, denn man muss ja auch noch festhalten, dass seit Jahreswechsel hat man in 4 Spielen 11 Gegentore bekommen. Also ich glaube, das ist tatsächlich eher der Spielbereich, in dem man arbeiten muss und was auch von den Beteiligten primär hervorgehoben wurde. Wo du das Spiel gegen Dortmund ansprichst, man muss natürlich schon sagen, Werder Bremen ist dort trotz Dortmund-Krise als Außenseiter hingefahren. Das muss man vielleicht nicht extra erwähnen. Und auch in Unterzahl ist Werder Bremen jetzt auch nicht der erste Verein, der sich gegen einen kratzbürstigen Gegner, und das war Dortmund in meinen Augen zum ersten Mal wieder durch den neuen Trainer Tölberg, also die waren schon resilienter, ist jetzt nicht der erste Verein, der sich in so einer Gesamtgemengelage dann eben auch ein bisschen schwer tut. Nichtsdestotrotz muss, und das hat auch Ole Werner gesagt, das hat Marco Friedl gesagt, das haben sie alle gesagt, muss in dieser ersten Halbzeit, gerade nach Platzverweis, muss da einfach mehr Dominanz und muss auch einfach mehr an Chancen herausgespielt werden. Das ist den Beteiligten völlig bewusst.
Wen siehst du da in der Verantwortung? Also, weil ich finde, Werder Bremen hat offensiv einen richtig guten Kader zusammen. Also Romano Schmid ist in guter Form, Marvin Ducksch, da weiß man, was man hat, Genie und Wahnsinn, aber auch Grühl, Justin Ginmar, schnelle Spieler, die gut dabei sind, Senne Lühn, Jens Day, die von hinten sehr viel anschieben. Jens Day ist ja auch Torschütze seit kurzem, Mitchell Weiser kannst du als offensive Waffe bezeichnen, Derek Köhn auf der anderen Seite. Da ist doch eigentlich genug vorhanden, um in der Bundesliga wenigstens mal gegen 10 Mann oder wenigstens mal gegen den FC Augsburg oder in der Hinrunde gab es auch 1-2 von diesen Spielen, da mehr rauszukommen. Wo liegt denn so der Knackpunkt für, jetzt sagen wir mal, Ole Werner, der ja am Ende das alles verantwortet?
Sehe ich auch so, würde nur darauf hinweisen, also Werder Bremen ist eben ein Verein, der sich, ja, ich würde mal sagen, finanziell zwischen 8 bis 12 bewegt, einfach von den wirtschaftlichen Möglichkeiten. Und es ist jetzt auch nicht so, dass man das eben nicht gezeigt hätte schon, was du gerade gesagt hast. Also gerade der Dezember war enorm erfolgreich. Ich glaube, da hat man sogar jedes Spiel gewonnen und da wirklich mal wieder eine große Euphoriewelle losgetreten, dass es dann eben auch Schwächephasen gibt, liegt, glaube ich, in der Natur der Sache und in der Natur eines solchen Clubs, der sich, wie gesagt, in diesem Spektrum ungefähr bewegt. Und jeder dieser Spieler, die du genannt hast, sehe ich absolut auch so, die haben schon eine wirklich gute Qualität, eine enorme Qualität. Übrigens auch eine Qualität, die Ole Werner in den allermeisten Fällen überhaupt erst zum Scheinen gebracht hat. Also
ja, das stimmt.
Erinnern wir uns, wo Marvin Ducksch war zum Beispiel, als er zu Werder kam, wo er heute ist, zwischenzeitlich Nationalspieler gewesen. Mitchell Weiser, ein hoffnungslos verlorenes Talent gewesen, mittlerweile einer der besten Vorbereiter der Liga und so weiter und so weiter. Das sind auch alles Teilbereiche, wo Ole Werner riesengroßen Einfluss hatte und wo auch jeder dieser Spieler sagt, da hatte er riesengroßen Einfluss. Man muss es immer so ein bisschen halt natürlich in Relation sehen. Wie gesagt, mit der aktuellen Phase ist da keiner zufrieden. Trotzdem kann man natürlich fragen, bei aller Qualität, die wir gerade genannt haben, und ich finde, das sind wirklich super Spieler, ist die Qualität denn in dem Spektrum, in dem sich Werder bewegt oder hineinbewegen will, Richtung Europapokal, ist es dann wirklich so, dass man sagen muss, ja, die sind alle besser als jetzt, keine Ahnung, die Einzelakteure von, ja, wer bewegt sich da, keine Ahnung, du bist ja dann schon eigentlich schnell irgendwie bei Stuttgart und so weiter dran, ne? Also, die du dann zumindest mal angreifen willst, je nachdem, wie es bei denen in der Saison läuft. Und das ist halt, es ist halt wirklich eng und schwierig.
Es ist eng und schwierig. Kann man auf der einen Seite sagen, vielleicht ist es aber auch für einen Verein wie Werder so leicht wie noch nie, Europa zu erreichen, weil Borussia Dortmund ist katastrophal in Form. Hoffenheim, Europa League Teilnehmer, spielt gegen den Abstieg. Heidenheim, das war jetzt vielleicht eine Ausnahme letztes Jahr, aber die spielen auch gegen den Abstieg. Union Berlin hat jetzt 3 Jahre Europa gespielt, spielt jetzt aber auch seit 2 Jahren wieder gegen den Abstieg. Also da sind schon ein paar Vereine dabei, die auf jeden Fall hinter Bremen sind. Dann hast du den Punkt eben angesprochen, wo ich finde, wenn du schon verlierst, dann verlier doch wenigstens mit Spannung, wo du sagst, okay, der Gegner war besser. Aber das finde ich ja eben nicht. Die Gegner sind ja nicht besser. Augsburg war nicht besser in Bremen. Heidenheim war nicht hätte nicht 3-3 das holen sollen, auch wenn da vielleicht Schiedsrichterentscheidungen, die waren schon falsch zu Ungunsten von Werder. Aber was mir so auffällt, ist so dieser Spannungsverlust in der Defensive gerade. Auch wenn Marco Friede das anspricht, er ist auch einer der Beteiligten gerade bei einigen Gegentoren. Derek Kühn, offensiv cool, defensiv manchmal, da fehlt mir einiges. Bremen hat sich ja die letzten Jahre dann doch eher durch die Defensive definiert. Wie wollen Sie da wieder Spannung reinfinden? Weil es liegt ja jetzt nicht an Verletzten oder so. Da sind ja alle beieinander.
Da habe ich jetzt keine einfache Antwort auf diese Frage. Das haben Sie, glaube ich, bei Werder gerade auch nicht, ohne dass man da jetzt total in Krisenstimmung wäre. Klar, irgendwie der Wiederbeginn nach Neujahrswechsel ist jetzt nicht den Erwartungen entsprechend verlaufen, aber man weiß es da, glaube ich, auch trotzdem ganz gut einzuordnen. Einfach, dass so eine Phase bei einem Club wie Werder eben auch mal eintreten kann, in den vergangenen Jahren immer wieder eingetreten ist und man will sie halt so kurz wie möglich halten. Ich fand, ehrlich gesagt, die Reaktion in Dortmund zum Beispiel dann schon in Ordnung. Da hat man dann eben doch irgendwo auch vor allem Pech dann auch mit Schiri-Entscheidungen gehabt. Also wir denken an ein Tor, das nicht zählen darf. Wir denken auch an ein Elfmeter, den man bekommen kann. Du hast Heidenheim angesprochen. Also Ole Werner hat dann auch gesagt, so diese 50-50-Entscheidungen, die in manchen Fällen sogar, finde ich, ein bisschen...
Naja, Abseits ist eigentlich 100-0, aber...
Ja, genau.
Also, der war noch nett.
Manchmal geht die Waage sogar dann etwas deutlicher in Richtung Werder. Wenn die dann auch noch wegbleiben, dann hast du halt dann vielleicht auch eben 3-4 Mal nicht das Ergebnis erzielt, das du dir vorgestellt hast. Ole Werner ist einer, der immer ganz klar sagt, wir haben gerade über das Spektrum geredet, wo sich Werder so ungefähr bewegt. Wir müssen jedes Spiel auf 100% kommen und jetzt nicht irgendwie dahingehend, dass die Leistungsbereitschaft nicht bei 100% ist, sondern 100% Konzentration, 100% Flow dann eben auch, um diese Ergebnisse zu erzielen. 98%, das reicht dann schon oft nicht mehr, weil Werder eben einfach sich am Limit bewegen muss. So. Dass dann gewisse Einzelspieler dann eben auch mal eine kleine Schwächephase durchleben. Du hast gerade 2-3 genannt. Das schlägt dann halt dann ins Kontor und dann eben auch auf die Ergebnisse.
Was mich da, also es ist natürlich alles verständlich. Und Bremen ist auch ein Verein, der finanziell ja ordentlich gebeutet war und 8 bis 12 finanziell ist ja eher noch mutig. Manche reden da eher von 13 bis 14, wenn du, je nachdem, wer da gerade aufsteigt und wer absteigt. Das ist schon nicht so leicht. Auf der anderen Seite habe ich mal eine kleine Frage an dich. Was glaubst du denn, wie viele aktuelle Bundesliga-Vereine länger auf eine Europapokal-Teilnahme warten als Werder?
Ui, das ist eine spannende Quizfrage. Du hast mit Sicherheit die präzise Antwort parat. Jetzt lass mal kurz überschlagen. Ja, das dürften schon, weil Union und so weiter, die waren ja alle mal dabei, jetzt in den letzten Jahren, Hoffenheim, ne? Kommen wir schon so auf 13 oder so?
Ja, genau. Anders sind es 3 Vereine, die länger warten. Also sind es 14 Vereine, die eher wieder dabei waren.
Ja,
so St. Pauli, Kiel,
war ich ja ganz Bochum.
Warst du gut? Das ist auf der anderen Seite, und da muss man noch dazu rechnen, da waren ja noch ein paar Zweitligisten dabei. Hannover, Hertha, Schalke, Köln. Die waren auch alle eher dabei als Werder. Es sind 14 Jahre, die Werder Bremen auf Europa wartet. Das ist natürlich zu erklären. Aber bei Fans ist es nicht immer nur mit rationalen Erklärungen getan, sondern da ist auch mal der Wunsch da. Da ist auch mal der irrationale Wunsch, auf einem Donnerstagabend mit 10.000 Mann zu Panathinaikos nach Griechenland zu fliegen. Das ist nun mal da. Das ist berechtigt und es ist auch irgendwo für einen Verein wie Werder, der große Erfolge gefeiert hat, international in den 90ern, aber auch 2009 Europapokalfinale, Istanbul war das, glaube ich, ne, verloren gegen Donetsk. Das waren große Momente, Champions League, Barcelona, Chelsea, also Real Madrid, glaube ich, mal geschlagen. Das sind Momente, die so diesen Verein auch geprägt haben, die eine ganze Generation, so mein Alter, dein Alter geprägt haben. Das war Werder. Das ist Werder aber schon lange nicht mehr. Und mir fehlt so bei diesen, gerade so dieser letzte Willen, diese letzte Ambition, das jetzt wirklich zu erreichen. Denn wir gucken mal auf das nächste Spiel. Und das geht gegen Mainz 05 zu Hause. Die stehen 4 Punkte vor Werder Bremen. Das ist normalerweise genau die Kragenweite. Da muss Werder da sein. Da waren sie zum Beispiel auch im Hinspiel da. Damals ja sogar in Unterzahl, wenn mich nicht alles täuscht, gewonnen. Das ist doch jetzt das Spiel, wo Werder zeigen kann, ey, wir sind einen Schritt weiter. Wir haben jetzt ein Gerüst aufgebaut über 3-4 Jahre unter Ole Werner, ein Gerüst in der Mannschaft, klug eingekauft in den meisten Fällen. Das ist doch jetzt das Spiel, wo Werder zeigen kann, ey, wir sind einen Schritt weiter.
Da hast du völlig recht. Und da ist Mainz tatsächlich auch irgendwo der Gradmesser, ne? Also auch irgendwie, was die Hierarchie in der Liga angeht. Ich würde dir nur insofern so latent widersprechen wollen, also dass der letzte Wille fehlt, dass dieser ganze Club und dieses Umfeld danach nicht irgendwie wirklich mit aller Gewalt strebt, das sehe ich nicht. Es hat halt letzte Saison zum Beispiel haben 2 Tore bei der Tordifferenz gefehlt. Das war halt einfach am Ende des Tages halt auch einfach irgendwo Pech.
Das kann dann natürlich auch mal passieren. Ich will nur diese Ambition sehen. Und wenn du sagst, die ist da, dann ist die da.
Die sehe ich absolut. Und da sind sie eben auch in Bremen, auch die Verantwortlichen, immer schon, also auch die Vorgänger Verantwortlichen. Jetzt ist ja Clemens Fritz in leitender Funktion, der war früher Stellvertreter und von eben Frank Baumann. Und dieses Mindset haben die da. Und die wissen auch ganz genau, weil wir jetzt auch gerade über diese ganzen Clubs geredet haben, die es vor Werder in den letzten Jahren in den Europapokal geschafft haben. Wenn man sich die ansieht, dann weiß Werder, okay, am Ende des Tages, wir sind strukturell nicht auf Rosen gebettet, absolut, ne? Aber Union, Mainz und so weiter, das sind die Vereine, die müssen wir und die wollen wir jetzt auch wieder hinter uns lassen. Und das würde dann quasi dann bedeuten, wenn es nicht irgendwie weitere krasse Überraschungen gibt oder alle Top-Clubs entsprechend performen, dass man einen Platz im Europapokal womöglich hat. Und darauf ist tatsächlich jetzt auch alles ausgerichtet, finde ich, ohne dass man jetzt eben finanzielles Hochrisiko betreibt oder irgendwelche Undinge auf dem Transfermarkt macht, aber durch diese kontinuierliche Entwicklung will man sich da rein manifestieren und man äußert es auch wirklich ganz klar. Also jeder einzelne Spieler sagt es eigentlich wirklich relativ klar, was hier gerade der Plan bei Werder ist.
Das ist auch, finde ich, so der Anspruch, den man erwarten kann. Wenn weil ich es eben ja auch gesagt habe, das ist ein Verein, der von diesen Momenten lebt. Das ist ein Traditionsverein. Wir haben bei Eintracht Frankfurt gesehen, die hatten jahrelang dieses konservative Business. Es geht gar nicht ums Finanzielle, sondern eher so um diese konservative Haltung. Und auf einmal hat sich das gewendet. Einmal Pokalfinale, einmal Europa League, da diese Bewegung erreicht. Dadurch hat sich Frankfurt die letzten 10 Jahre definiert. Und ohne dass man das jetzt erwarten darf oder erwarten muss, finde ich, dass daraus kann wieder eine Bewegung bei Werder entstehen, die dann, weil die Struktur, wie du schon sagst, nicht so gut ist, Bremen ist eben nicht Stuttgart oder auch Frankfurt oder Borussia Dortmund, das ist einfach nicht so. Bremen ist einfach eine strukturschwache Region. Dann hast du noch Hamburg daneben, da selbst in der zweiten Liga hast du manchmal ähnliche Umsatzzahlen, je nach TV-Gelderverteilung. Und deswegen musst du es eben übers Sportliche schaffen. Und das wäre eben so schön, finde ich, wenn das bei Bremen ankommt. Pokalfinale wäre vielleicht mal so eine Lösung dieses Jahr. Da kann es funktionieren. Ja. Wie siehst du Bremen jetzt auch so auf die nächsten Jahre da aufgestellt? Denn Transferpolitik wird jetzt in den nächsten 1-2 Jahren umso wichtiger, weil die Säulen nicht jünger werden.
Letztendlich kommt es halt, um da anzuknüpfen, immer auch so ein bisschen auf so einen Schlüsselmoment an. Ne? Also das sagt ja sogar Markus Krösche, wenn Boré damals diesen Elfmeter nicht trifft, dann läuft unsere ganze Frankfurter Geschichte auch vielleicht anderswo weiter. Vielleicht wäre es in der letzten Saison eben, wären es diese 2 Tore gewesen, die dann irgendwie auf Heidenheim gefehlt haben. Nichtsdestotrotz halte ich, also es wird ja immer wieder auch diese Werder-Familie kritisiert und irgendwie alles ein Sumpf, aus dem man dann die Verantwortlichen zieht und so weiter. Natürlich macht das jetzt irgendwie auf den ersten Blick dann immer nicht den stark innovativen Eindruck, wie die da operieren, aber das hat schon alles, ist alles irgendwo schon schlüssig und auch mit Ole Werner hat man da eben einen Trainer, der da auch so von der anderen Seite Druck macht. Also das ist nicht so, dass der sagt, ah, okay, super, jetzt habe ich dieses Jahr schon wieder keinen spielstarken Sechser bekommen, ist mir egal, mache ich jetzt so weiter. Ne? Der drängt da drauf und der probiert auch, die wirtschaftlichen Möglichkeiten in einem vernünftigen Rahmen auszureizen, so als Trainer eben auch, dass er da hier nochmal punktuell sich verbessern kann, eben auch als, nicht unbedingt als Trainer, sondern als Trainer einer Mannschaft. Und man operiert halt nichtsdestotrotz in einem gewissen Rahmen. Und das ist irgendwie so ein bisschen so ein zwiespältiges Verhältnis, was man dann manchmal auch in Bremen zu sich selbst hat. Also man hat so ein bisschen so dieses Selbstverständnis, ah, okay, früher waren wir der größte Kleine. Mhm. Das ist, finde ich, ein ganz netter Begriff eigentlich, der größte Kleine. Das hat früher dazu gereicht, dass du den FC Bayern herausfordern konntest. Das funktioniert heute nicht mehr. Aber der größte Kleine ist heute vielleicht der SC Freiburg, könnte man vielleicht sagen. Und das ist dann schon etwas, wo Werder wieder hin will und wo man dann auch selbstkritisch, wie gesagt, das reflektiert und sagt, okay, was müssen wir machen, dass wir da wieder hinkommen?
Das zeigt, finde ich, auch ein bisschen gerade so, dass auf dem Transfermarkt doch noch aktiv, also dass sie aktiv sind. Da gibt es jetzt 1-2 Gerüchte. Jobe Vertessen zum Beispiel wird genannt von Union Berlin. Muss man jetzt sehen, ob das am Ende was wird. Auch Mittelfeldspieler wurden genannt. Dann Mergin Berisha waren sie dran, da konnten sie dann nicht mithalten oder vielleicht hat Berisha dann gesagt, ich gehe lieber zu Augsburg zurück. Das wäre vielleicht so ein X-Faktor gewesen, weil das ein Spielertyp ist, das wäre so einer gewesen, den Bremen halt gebrauchen können. Mittelstürmer 1,90 sogar. Also das fehlt halt gerade. Keke Top ist es noch nicht, auch ein bisschen Probleme gehabt natürlich. Und andere Transfers haben ja auch nicht gefruchtet. Und ich glaube, da, wie du schon sagst, muss es jetzt auch einen Trainer geben, der da ein bisschen nervt, weil man immer wieder sagen kann, ja, jeder professionelle Sportdirektor macht ja seinen Job irgendwo. Aber du musst auch am Ende den Trainer haben, der sagt, ey, ich brauche vielleicht nochmal ein. So, und mir ist es dann vielleicht am Ende im Zweifel egal, ob wir das allerbeste wirtschaftliche Ergebnis fahren. Deswegen tut Bremen, glaube ich, dieser Trainer ganz gut. Deswegen kann man schon sagen, Bremen ist auf einem guten Weg, aber die Konkurrenz schläft natürlich auch nicht. Und da hätte ich jetzt so zum Schluss nochmal einen kleinen Blick auf einen anderen Nordclub, den wir beide ja ganz gut begleiten. Du bist häufiger im Stadion, du sprichst da mit den Leuten. St. Pauli hat eine richtig gute Phase gerade. Sie sind die zweitbeste Defensive der Liga. Es sind jetzt 8 Punkte auf den direkten Abstiegsplatz, 6 Punkte auf den Relegationsplatz. Sie haben jetzt noch ein Heimspiel gegen den FC Augsburg. Das wird richtig wichtig. Und man kann sagen, St. Pauli hat sich nach einem schwierigen Start, wo auch Kritik berechtigt war, zum Teil richtig gefangen, richtig entwickelt. Und das könnte fast schon der nächste Union Berlin, SC Freiburg, FSV Mainz Verein sein, der da droht. Siehst du das ähnlich?
Der da droht. Das kann ja nur von einem HSV-Fan kommen.
Nein, ist okay. Ich finde das, also ich freue mich, wenn hier im Norden was los ist. So bin ich gestrickt. Vielleicht steigt ja noch ein Nordverein demnächst auf. Aber das ist was ganz anderes.
Hannover 96, genau. Nee, Spaß. ich glaube, St. Pauli, und das tun die da auch, die sind natürlich gut beraten, tief zu stapeln und so banal es klingt, von Spiel zu Spiel denken und sich für den jeweiligen Gegner etwas einfallen zu lassen, was halt in letzter Zeit enorm gut gelingt. Also Alexander Blessin, der Trainer, der findet immer wieder echt erstaunliche Mittel und Wege, wie man einfach jedem Gegner, du hast gerade die Defensive angesprochen, wie man jedem Gegner das Leben enorm schwer macht. Und das war gerade jetzt am Sonntag gegen Union, da war ich im Stadion, wirklich beeindruckend zu sehen. Jetzt kann man natürlich vielleicht einschränkend erwähnen, dass Union unter Steffen Baumgart jetzt auch nicht die ganz großen innovativen und Offensivkonzepte entwickelt hat.
Wer hätte das gedacht?
Ja, nichtsdestotrotz hatte dieses ganze Spiel irgendwie die Anmutung, dass St. Pauli so der mehrjährige Erstligist ist. Und so souverän hat man dieses Spiel kontrolliert. Und das ist wirklich enorm. Also das muss man einfach sagen.
Ich finde es auch richtig beeindruckend. Und das sage ich ohne Neid oder irgendwas. Und letztendlich bin ich auch ein neutraler Sportjournalist als allererstes. Und
habe ich in Zweifel gezogen.
Ich weiß. Ich finde einfach, da merkst du, wie jeden Tag, und ich will gar nicht sagen, dass das bei Bremen jetzt nicht so ist, aber ich finde, da merkst du jeden Tag, dass sich nochmal was verändert. Vielleicht ist das auch dieses Aufsteigerphänomen, dass du dann im ersten Jahr dich so in den Rausch spielen kannst, weil das alles neu ist. Aber du merkst bei jedem Spieler irgendwo die Verbesserung an. Jojo Eggestein, Ex-Werder Akademiespieler, ich habe den nicht als Stürmer gesehen, mit dem du die Klasse halten kannst. Ich wurde eines Besseren belehrt. Afolayan, Gilavogi, Jackson Irvine, der hat jetzt ein bisschen mehr Freiraum bekommen durch Sands und also als den Sands den Transfer im Winter. Da merkst du echt, da wächst was zusammen. Du merkst jetzt auch Noah Weishaupt als Laie im Winter. Das war richtig gut. Das war abzusehen natürlich wieder. Gute Beziehung nach Freiburg. Aber also, wenn jetzt noch Elias Saad wiederkommt, der lange verletzt war, dann hast du da richtig Kreativität auf den Außen. Da wird nachgelegt, da wird clever nachgelegt. Und natürlich ist der Klassenhalt noch lange nicht sicher. Da können auch noch mal schwierige Momente kommen. Du musst noch nach München, du musst noch nach Leipzig, du musst noch Leverkusen kommt noch ans Millerntor. Also das wird noch alles richtig schwer. Aber in allererster Linie ist dieser Verein komplett in der Bundesliga angekommen und spielt jetzt, wie du schon sagst, etabliertere Erstligisten wie Union Berlin auch mal ein bisschen her. Also ich fand, das war eine Machtdemonstration.
Ja, das war auch wirklich ideenreich und spielfreudig nach vorne. Ne? Das ist ja nicht das, wo St. Pauli jetzt die gesamte Saison immer völlig hervorgestochen ist. Und du hast auch, finde ich, was sehr Richtiges gesagt. Jojo Eggestein, das ist womöglich wirklich doch ein Stürmer, mit dem du die Klasse halten kannst, aber nicht ein Torjäger, mit dem du die Klasse halten kannst. Und trotzdem haben sie bei St. Pauli sozusagen eine andere Lastenteilung einfach vorgenommen im Kader, dass das auch einfach so sein darf, dass Jojo Eggestein andere Rollen und andere Aufgaben übernimmt im St. Pauli-Spiel und eben jetzt einfach, der wird vielleicht einfach nicht mehr der 13, 14 Tore-Stürmer in der ersten Liga, aber er kann auf andere Weise sehr, sehr wertvoll sein und sowas gucken die sich bei St. Pauli an, finden Lösungsmöglichkeiten um diesen Umstand herum. Und du hast gerade eben Weißhaupt zum Beispiel erwähnt. Ja, das sind dann eben die Faktoren, die dann drumherum schwirren können. Gila Wugi, der vielleicht noch den ein oder anderen Entwicklungsschritt macht, das gegen Union ja zumindest mal sehr angedeutet hat. Und so kommt dann unterm Strich eine schlüssige Mannschaft bei raus.
Und ich finde, dass mir das manchmal ein bisschen verklärt wird, dass die jetzt so einen ganz anderen Fußball als in der zweiten Liga spielen unter Hürzeler. Natürlich können sie nicht genau das Gleiche machen, aber da sind noch sehr viele Basics drin, die Hürzeler ihnen beigebracht hat. Die Dreierkette, da hat dann ja nochmal umgestellt auf 3-4-3, was dem Verein ja letztes Jahr so gut getan hat. Das war am Anfang nicht so. Und da merkt man dann auch, dass die Trainerauswahl, der Trainertransfer für Blessin genau der richtige war, weil er ihnen was Neues mitgibt, ohne das Alte komplett zu vergessen. Was man jetzt, tut mir leid, Steffen Baumgart, muss ich da jetzt als Beispiel nehmen. Die Dreierkette war das, was Union Berlin stark gemacht hat über Jahre. Er schafft sie ab und der Verein ist hilflos aktuell. Die Mannschaft ist hilflos. Beim HSV war es genau andersrum. Ja. Und das verstehe ich dann nicht. Da kann er natürlich auch dran arbeiten. Das sind jetzt 3-4 Spiele gewesen. Aber bei St. Pauli merkst du, da wird von vornherein vielleicht sowas schon vermieden, indem sie mit dem Trainer die richtigen Gespräche führen und die Mannschaft entsprechend ausrichten. Und da bin ich optimistisch, dass St. Pauli die Klasse hält. Und weil eben in Hamburg, wo wir die wirtschaftlichen Voraussetzungen angesprochen haben, selbst für zwei Vereine Raum ist, die immer das Stadion füllen, die VIP-Plätze ausfüllen, die für Sponsoren interessant sind. Da ist echt was möglich bei St. Pauli und deswegen kann man sich da vielleicht ein bisschen darauf vorbereiten, nicht darauf einstellen, darauf vorbereiten, dass wir ein neues Union Berlin, einen neuen SC Freiburg demnächst in die erste Liga bekommen. Muss man aber noch abwarten.
Definitiv und wo du Hamburg ansprichst, das Gute ist ja auch aus Sicht beider Clubs, dass sie ein völlig anderes Publikum bedienen, ne? Und angefügt vielleicht noch zur Entwicklung bei St. Pauli, alles völlig richtig, was du sagst, plus noch die Anekdote, dass die auch bei St. Pauli zum Beispiel sagen, Alexander Blessin, dass wir den überhaupt bekommen haben jetzt in dieser Not auch, das spricht eben auch für die generelle Entwicklung des Clubs. Und um da vielleicht einen Vergleich zu ziehen, mit einem anderen Aufsteiger, also mit Holstein Kiel, die sind ja relativ punktgleich irgendwie aufgestiegen, vielleicht sogar genau punktgleich, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber sind natürlich strukturell auch andere Bedingungen. Also und Alexander Blessin mutmaßlich wäre der eher nicht zu Holstein Kiel gegangen, wenn er da die Möglichkeit gehabt hätte, ein Trainer, der auch international schon gut gearbeitet hat, ne? Und St. Pauli hat ihn gekriegt. Alexander Blessin hat da was gesehen, wo sich eben etwas entwickeln lässt, so. Und das spricht auch irgendwo für sich.
Muss man sagen. Also St. Pauli ist da auch echt attraktiv geworden. Andreas Bornemann ist jetzt auch schon 6 Jahre, glaube ich, da. Hat ja am Anfang wirklich den kompletten Kader ausgemistet. Ist da nicht zu sentimental. Die Verträge sind, man weiß ja immer nie, wie lang die sind, aber die sind anscheinend gut leistungsbezogen, wirtschaftlich vernünftig. Und du merkst dann, dass da auch dann wirklich was zusammengewachsen ist. Jackson Irvine ist natürlich dann so ein Beispiel, wie toll das laufen kann. Auch mit Integration, mit Identifikationsfiguren. Da kann schon so eine kleine Rivalität entstehen, finde ich, im Norden, auch wenn die beiden Vereine sich natürlich mögen, erstmal, weil sie einen gemeinsamen Feind haben. Aber da kann schon so ein kleines, so eine kleine Rivalität demnächst entstehen, weil ich das Gefühl habe, die könnten in ein paar Jahren wirtschaftlich auch auf Augenhöhe sein, wenn sie beide in der ersten Liga bleiben. Thomas, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir über den Norden hier zu sprechen, über Werder Bremen hauptsächlich, auch über St. Pauli. Verfolgt seine Texte bei der SZ, da lohnt sich das Premium-Abo. Und für euch bleibt dann nur nochmal die Ansage, morgen hier wieder einzuschalten. Da gibt es bestimmt was Neues, vielleicht Borussia Dortmund. Donnerstag wird dann die Champions League besprochen, wenn alle 36 Vereine gespielt haben. Und ja, abonniert den Kanal, ihr verpasst hier nichts und natürlich auch den Newsletter. Vielen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.
Adios.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.